Endlich, endlich, endlich hat das Warten ein Ende. Die neue Handballsaison steht in den Startlöchern und damit melden auch wir uns zurück aus der Sommerpause mit Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Daiken Handball Bundesliga. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Saison 2024-25. Kurz bevor es also endlich wieder losgeht mit der HBL, war ich beim Abschiedsspiel von Steffen Weinhold und Niklas Eckberg und hatte da die Möglichkeit, eine ganz besondere Folge zum Start in die neue Saison aufzunehmen. Besonders war sie für mich, weil ich unseren heutigen Gast zum ersten Mal in meinem Leben persönlich getroffen habe, obwohl er gleichzeitig eine ziemlich große Rolle in meinem Leben spielt. Er ist nämlich der Zweitnamensgeber meines Sohnes. Besonders wird's aber vor allem für euch, denn er ist der Welthandballer des Jahrhunderts. Freut euch auf die Legende des THW Kiel, Magnus Wieslander, in einem sehr ausführlichen Gespräch über den Handball von damals und heute, aber vor allem über das Leben, in Folge 114 von Hand aufs Herz. So, wir sitzen im Hotel Atlantik Kiel. Das ist gerade heute an diesem Tag, glaube ich, das Paradies für jeden Handballfan, denn es ist ein Stelldichein aller Legenden, die gekommen sind, um Niklas Eckberg und Steffen Weinhold das letzte Spiel auf der Platte zu bescheren. Einer von ihnen, natürlich, er darf nicht fehlen, ist Magnus Wieslander. Max, schön, dass du heute Morgen da bist. Wie geht's dir an solchen Tagen, wo du weißt, es liegt so ein besonderes Kribbeln in der Luft und es geht darum, alten Weggefährten, Freunden, den letzten emotionalen Moment zu bescheren.
Ja, aber mir geht's wunderbar und ich freue mich riesig, wieder in Kiel zu sein und dann auch selbstverständlich so ein Spiel für Niklas und Stefan spielen zu dürfen. Für mich ist das nur ein super Ding eigentlich und auch mit meinem Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in der Halle ein Spiel ausliefern sollte und okay, vielleicht nicht Spiele so, aber trotzdem wieder auf die Hallen oder den Boden zu stehen. Also für mich ist das ein wunderschönes Gefühl.
Wann hast du das letzte Mal einen Handball in der Hand gehabt?
Im Frühling habe ich doch kurz da einen Handball in der Hand gehabt. Ich trainiere A-Jugend, Mädels, so. Ich halte ab und zu einen Handball in der Hand, aber so zu spielen und so, das war, glaube ich, 10 Jahre her.
Wie oft bist du noch in Kiel?
Ich versuche mindestens einmal im Jahr, am liebsten zweimal im Jahr her zu sein, aber wenn man auch sehr beschäftigt ist und dann einen Termin zu finden, Wochenende, wenn THW zu Hause spielt, dass ich frei habe, meine Frau hat immer frei. Aber, und dann dazu kommt auch, dass die Kinder immer mitfahren möchten. Und das einzuplanen und dass es so klappt, das ist sehr schwer.
Wer sind die Menschen hier in Kiel, mit denen du noch regelmäßig in Kontakt bist?
Also ich habe ein paar alte Nachbarn, haben wir sehr guten Kontakt und ein paar alte Freunde, nicht mehr so richtig Kontakt, aber ab und zu spricht man miteinander und auch wenn wir hierher zum Besuch kommen, versuchen wir ein paar zu besuchen und ein paar vergisst man und dann kriegt man Ärger, aber wie das ist und ein paar kommt auch noch, einige kommen auch nach Schweden.
Jetzt hast du eben gesagt, vor 10 Jahren hast du das letzte Mal richtig Handball gespielt, im Frühling hast du einen Ball in der Hand gehabt. Hast du dich irgendwie vorbereitet auf den Abend heute?
Ja, ich habe mich sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich war gerade bei der Olympiade, hatte 35 Handballspiele angeguckt, so ich habe trainiert.
Geistig zumindest.
Ja, so.
Genau, du warst bei Olympia als Experte, da sprechen wir natürlich gleich auch nochmal drüber, über deine Rolle im schwedischen Fernsehen. Wie sehr ist Sport noch Teil deines Alltags? Hältst du dich noch fit? Trainierst du noch regelmäßig?
Ja, ich versuche. Ich trainiere einmal in der Woche trainiere Fußball mit jüngeren Leuten. Und dann spielen wir ab und zu richtige Spiele. Also, wie soll man sagen, nicht Altmann-Spiele oder so, sogar in eine Liga mit, da spiele ich gegen 20-jährige Jungs. Und das ist, was ich liebe eigentlich. Ich bin ein bisschen zu langsam, aber mit dem Ball kann ich noch umgehen. Und dann versuche ich ab und zu ein bisschen in den Kraftraum zu gehen.
Deine Schnelligkeit wird nachher noch Thema, das kann ich an der Stelle schon mal versprechen. Wir haben natürlich den ein oder anderen Gruß auch von alten Freunden und Weggefährten, den wir dir nachher noch vorspielen werden. Da ist auch das Thema Schnelligkeit tatsächlich drin, aber da kommen wir später zu. Wie viel kriegst du mit von der Daikin-Handball-Bundesliga hier in Deutschland? Wie viel schaust du?
Leider ist das ein bisschen weniger, weil man auch den Sender gewechselt hat. Und in Schweden konnte ich das für ein bisschen mehr angucken bei Viaplay oder Viasat. Die tragen ab und zu diese Sonntagsspiele aus und dann versuche ich das anzugucken. Mhm. Aber ist ein bisschen schwierig ab und zu. Mhm.
Wie viel kriegst du vom THW Kiel direkt noch mit?
Ab und zu rede ich mit ein paar Leuten und dann verfolge ich immer Ergebnisse und so. So, ich weiß genau, was passiert ist. Also nicht genau, was passiert ist, aber ich versuche mal ein bisschen so frisch zu halten.
Bist du Fan des THW Kiel? Fieberst du mit? Oder schaffst du es gerade vielleicht auch in deiner Rolle als Experte da neutral drauf zu schauen?
Nicht, wenn ich THW angucke, dann bin ich, also THW ist der Verein, wie richtig mein Herz ist und ich fiebe mehr mit, wenn THW spielt, als mein alter Verein in Göteborg als Beispiel.
Warum? Warum ist der Bezug so viel stärker?
Ich weiß nicht, weil das Publikum, die ganze Stadt, der Verein, die haben mir alle sehr, sehr gut angenommen, immer auch im Herz behalten und wenn ich zurückkomme, dann freut sich alle. So habe ich das Gefühl mindestens und so für mich ist das ein Verein, der sehr, sehr gut gearbeitet hat und sich um die Leute gekümmert hat.
Wie ist denn das, wenn du an so einem Tag wie heute nach Kiel kommst und jetzt beispielsweise nach draußen gehen würdest und durch die Stadt spazieren würdest? Wie viele Menschen erkennen dich? Wirst du angesprochen?
Ja, wie viele weiß ich nicht, aber ein paar Leute schon. Ich finde das schön. In Schweden dann sagen die nichts, dann gehen die vorbei und dann merkt man, dass die Leute sich umdreht und so mit dem Finger zeigt. Oh, guck mal. Und in Kiel finde ich, das ist sofort, wenn du Auge zu Auge kommt, dann hallo Herr Wieslander oder guten Tag. Und das finde ich ein bisschen zu mehr ehrlich als in Schweden.
Ja, und es ist natürlich auch eine tolle Wertschätzung einfach für das, was du geleistet hast hier in dieser Zeit und glaube ich auch dafür, wie du dich als Mensch verhalten hast in dieser Zeit, oder?
Ja, ich glaube, das liegt beide da dran und auch wie die Familie aufgenommen geworden ist. So, alles hat sehr gut geklappt und wie gesagt, die Kinder lieben die Stadt und die Freien auch und freuen sich immer wieder hier zu sein. Und das ist einfach ein ganz großer Schritt in mein Leben oder um 12 Jahre her zu sein, wo alle groß geworden sind. Das ist echt ein gutes Ereignis und für alle sitzt das immer im Kopf.
Ja, wir haben es schon rausgehört jetzt im ersten Teil, im aktuellen Teil. Dir geht's gut, du freust dich auf heute Abend und der THW Kiel ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Thema in deinem Leben. Deswegen starten wir direkt rein nach einer ganz kurzen Pause in den zweiten Teil und sprechen natürlich über deine große Karriere und vor allem über die Zeit hier beim THW Kiel. Teil 2 in Hand aufs Herz mit Magnus Wieslander, der geboren wurde am 22. Februar 1964 in Göteborg und zwei Spitznamen trägt. Ja. Einmal Max und der andere ist Slangen.
Ja.
Schlauch heißt das auf Deutsch übersetzt.
Genau.
Wo kommt das her?
Das kam irgendwann, wo ich angefangen habe, mit der Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, dann glaube ich, habe ich gegen damals DDR gespielt und die Leute da, die waren alle 2 Meter groß, Meter breit und so groß und ich war sehr, sehr dünn, muss ich sagen. Glaube ich, hat 82 Kilo gewogen und irgendwann habe ich wohl 7 Tore oder so geschossen und durch alle Lücken mich reingeschlingelt oder so ähnlich. Und dann kamen wir zurück zum Hotel oder ins Hotel und dann hat Kalleen so eine Feuerschlauch gesehen auf der Wand. Und dann hat er gesagt, oh, das ist genau wie du, da kann man nur rausziehen und da kommt überall durch, genauso wie du. Und seitdem habe ich diesen Spitznamen in Schweden gekriegt.
Aber nur im handballerischen Umfeld, wirst du so genannt? Oder hat sich das auch ins Privatleben übertragen?
Nein, nicht viel, nur in Handball. So, die anderen Menschen, die haben nur die ganze Zeit Magnus gesagt.
Du hast eigentlich mit Fußball angefangen.
Ja.
Damals.
Habe immer geliebt, Fußball zu spielen und das liebe ich immer noch.
Und warum bist du dann Handballer geworden?
Weil ich, glaube ich, auch zufällig, das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe beides gemacht und ausgetragen und dann war es so, in Göteborg, da hat man wohl in 14, 15, ja, mit 14, 15 so verschiedene Auswahl gehabt. Mhm. Und ich war in beide dabei und in Handball kam ich weiter. Mhm. Und im Fußball bin ich da geblieben so, oder dürfte nicht weiterkommen. Mhm. Und das gab sich eigentlich von sich selbst. Dann mit 15, 16 dann kam auch die Vereine, Riverslid, Heim und so wollte mich auch da, dass ich da spielen sollte. Und dann habe ich mich für Riverslid entschieden und dann war der Fußball ein bisschen so, nicht ganz aber ich habe ein paar Spiele gespielt, aber da habe ich ein bisschen Ärger gekriegt von meinem Vorsitzenden im Handball, weil er auch in die Zeitung geschrieben hat, dass ich ein Tor gemacht habe in die vierte Liga da in Schweden und dann dürfte ich aufhören. Aber dann habe ich immer wieder ein bisschen geschummelt im Sommer mit dem Fußball.
Ohne dass es jemand mitbekommen hat.
Heimlich. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man, oder darf ich das jetzt erzählen, aber wenn ich den ersten Vertrag da mit THW nach der WM 90 unterschrieben habe, dann habe ich den ganzen Frühling da in der vierten Liga gespielt, Fußball gespielt.
Weil du einfach so wahnsinnig Lust drauf hattest und es dir total egal war, ob du dich verletzt oder nicht.
Ja, aber ich habe mir so Spaß oder konnte das mit einer leichten Schulter ein bisschen nehmen und mehr Spaß an die Sache haben. Handball war so ernst und dann Fußball war für mich Fun. Und deswegen, und das lief ziemlich gut auch so. Immer viele Tore geschossen in meinem Fußball. So. Hat immer wieder Spaß gemacht.
Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Auch Fußball wird heute Abend gespielt.
Ja,
zumindest
in
einer ganz kurzen Einheit. du hast drei Kinder, bist verheiratet, hast drei Kinder und eine deiner Töchter, Therese, ist auch eine sehr erfolgreiche Handballerin. Hatten die Kids überhaupt eine Chance, nicht Handball oder vielleicht sogar, oder hast du sie eher versucht zum Fußball zu kriegen? Wie war denn das mit deinen Kindern?
Ja, Daniel hat wohl zuerst Fußball gespielt, aber er war nicht so gut und wie Kinder ist, sich viel auf andere Sachen konzentriert. Aber dann haben die Mädels ihn zum Handballtraining mehr oder weniger gezwungen und dann nach dem ersten Handballtraining ist er auch so richtig da geblieben, also und würde vielleicht nicht so gut, er war ziemlich klein, wenn er so 13, 14 war und hatte ein bisschen schwierig so, aber er spielt immer noch oder trainiert immer noch ein bisschen, aber alle drei haben Handball gespielt, aber nie gezwungen oder wir haben keinen Einfluss eigentlich darauf gehabt, wir haben selber entschieden und das gemacht so. Therese war auch so schlau, muss ich wohl sagen, dass wenn wir zurück nach Göteborg gezogen sind und hat sie Handball gespielt im Feld, aber dann haben die Leute auf der Tribüne kamen die rein und geschaut, Wieslande Tochter spielt hier, das muss Nummer 3 sein, da, sie ist gut oder sie ist gut, das muss das sein und sie war nicht so gut so dann hat sie auch die Entscheidung getroffen, sich im Tor zu stellen und ich fand, sie wurde ganz gut da.
War das schwierig für deine Kinder, dass dieser Name Wieslander natürlich mit all den Erfolgen eine gewisse, Erwartungshaltung auslöst bei den Menschen draußen?
Ja, ein bisschen so schwierig war das schon. Also, und Der Nachname ist auch nicht so gewöhnlich in Schweden, so, das gab es kein anderes. So, alle haben gewusst und geguckt und so. Die haben wohl so nicht von sich selbst oder von uns, aber von anderen Leuten ein bisschen unter Druck gesetzt, so immer zu leisten oder so. Aber die haben beide mindestens viel Spaß an der Sache gehabt. Therese musste leider aufhören wegen Gehirnerschütterung, ein bisschen so früh, und sie war. Ist wohl immer nicht so richtig fertig mit der Sache eigentlich. Aber Veronika hat auch in der ersten Liga da in Schweden gespielt und ein bisschen später gut geworden als Jugend oder so. Aber sie hat gekämpft und auch beide haben ein Studium gemacht und ein bisschen von der Handball finanziert können. So. Ist gut.
Wir müssen mit einem Mythos aufräumen, der über dein berufliches Leben neben dem Handball kursiert. Denn es wird immer wieder geschrieben und gesagt, du warst Postbote in Schweden.
Ja.
Du hast bei der Post gearbeitet, aber was hast du da eigentlich genau gemacht?
Wo ich zurückkam, weil kurz habe ich als Postbote gearbeitet, weil da gab es ein paar Krankenfälle und der hat ein wenig mit Leuten und da haben die mich angerufen und gefragt, ob ich nicht arbeiten konnte. Und da habe ich ein bisschen Langeweile gehabt und so habe ich gedacht, das kann ich wohl kurz machen. Und dann habe ich immer wieder Spaß an der Sache gehabt und dann selbstverständlich wollte ich auch nicht das ganze Leben Postbote sein. Und dann habe ich auch, ich habe immer so schwer das auf Deutsch zu beschreiben, aber eine Chefposition gehabt, da eine eigene Stelle gehabt, da mit eigenen Postbeamten oder die wir auch Paket geliefert haben. So. Und das habe ich wohl die letzten 13 Jahre gemacht oder mehr, ab 2005 eigentlich, 20 Jahre im Prinzip.
Nach der aktiven Karriere dann?
Ja.
Du bist Junioren-Nationalspieler auch geworden, hast mit Schweden bei der Nachwuchs- oder mit dem schwedischen Nachwuchs 1985 Silber bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Da warst du 21 Jahre alt. War dir damals schon klar, dass das eine Berufung ist, dass das ein besonderes Talent ist, was du mitgegeben bekommen hast?
Das weiß ich eigentlich nicht. Handball war in Schweden damals nicht so groß und die meisten, die haben die aktive Karriere mit 27, 28 aufgehört. Da haben die so, wir müssen eine Familie haben und du musst einen richtigen Beruf haben. Viele sind bei der Feuerwehr oder Postbeamte oder so Arbeiten gehabt, wo die auch tagsüber oder ein bisschen frei hatten, und dass man auch ein bisschen nebenan trainieren konnte. Hat kein Geld verdient oder wenig Geld verdient und das gab es wohl eigentlich keine Zukunft da in der Mitte der 80er für einen Handballspieler. Aber dann Ende der 80er wurde es ein bisschen so, dass ein paar Leute ins Ausland gezogen sind und ich weiß, dass Klaas Hellgren, Björn Jessen, der haben in Spanien gespielt. Stefan Olsson, Ulla Lindgren, die waren in die zweite Liga in Deutschland, in Hütteberg und Dudenhofen. Und dann gab es wohl mehr und mehr Möglichkeiten, irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen. Eigentlich war das Entscheidung nicht so einfach zu treffen, da wo man der erste Angebot bekommen hat. Ich habe viel mit Camilla diskutiert, was will ich, was sollen wir machen. Fahre Wintertour war ein Verein damals und die haben mich da eine Ausbildung angeboten und für mich war es, was soll ich machen, Schweiz, aber dann beendet man oder ich meine Karriere, Ausbildung und arbeite mit Versicherung. War ziemlich interessant so, aber und dann kam THW her und irgendwie hat das mich immer so gereizt, das oder der erste irgendwas zu machen und da gab es keine Schwere in der ersten Bundesliga in Deutschland. Ja, das ist nicht so schlecht eigentlich und ich will immer wieder so irgendwas habe, was so mich reißt. Und deswegen war das wohl auch kein Thema, ja zu sein eigentlich. Und für Camilla war es auch gut. Sie wollte nicht nach Spanien oder so, irgendwo anders mit kleines Kind. So, Deutschland war in Ordnung. Und wie gesagt, ich entscheide selten allein oder überhaupt nichts. Das macht immer andere Leute für mich. Oft Camilla.
Aber du darfst zumindest mitreden.
Ja, kurz. Ab und zu.
Okay, also deine Frau ist dafür verantwortlich, dass ihr in Kiel gelandet seid. Sprechen wir natürlich auch gleich drüber. Das war 1990 dann. Lass uns natürlich den Weg dahin auch nochmal kurz beschreiben, denn nach dem WM-Silber mit dem Nachwuchs hast du dann auch dein Debüt ja gegeben in der A-Nationalmannschaft. Und ihr habt eine absolute Ära geprägt damals mit den Bengam Boys. Was hat euch ausgemacht? Was war das Besondere an euch?
Ich glaube, in meinem ganzen Leben, so wenn ich nach Reberschlid zuerst kam, dann habe ich einen neuen Trainer bekommen und der war so stur und sie hatte ein Bild, was er machen wollte und dann hat er uns damals gezwungen, richtig, richtig hart zu trainieren. Und vielleicht nicht so physiologisch wie heute richtig, aber wir sind draußen, sind gelaufen, so 2,5 Stunden, todmüde, dann sind wir in der Halle, wir haben 10 Kilo auf dem Schulter gehabt und trainiert, alles gemacht. Aber wir haben richtig, richtig hart trainiert und dadurch, meine ich, da hat dieser Verein also Erfolg gehabt und wurde Beste in Schweden da Ende 80. Auch gleichzeitig so 1985 kamen diese Leute in die Nationalmannschaft, Björn Jessen, Mats Olsson, Per Kalén und die waren auch solche Menschen, dass die wollten so viel trainieren und die haben das durchgeführt und dann haben wir unsere Jungs mehr oder weniger gezwungen auch zu trainieren. So, wenn wir da 88, 90 eine ganz gute Nationalmannschaft wurde, dann haben wir auch viel Training hinter uns und ich schätze ein bisschen mehr als die anderen Länder außerhalb vielleicht der alte Sowjetunion so und das ist ganz einfach eigentlich überall im Sport, schätze ich. Also der, wer am meisten trainiert, der gewinnt auch irgendwann. Und wenn wir weiterkommen, dann ist das gleiche geschickt in Kiel eigentlich.
Ist das heute noch so? Würdest du das heute noch unterschreiben? Wer am meisten trainiert, gewinnt?
Vielleicht nicht heute, weil heute schätze ich, dass alle eigentlich sehr gut trainiert. Aber irgendwann braucht man ein bisschen durchtrainiert, selbstverständlich zu sein. Man braucht ein bisschen Glück, keine Verletzungen zu haben und einen guten Trainer, selbstverständlich auch so mit einem riesigen Ziel und will das unbedingt durchführen. Und das, glaube ich, diese Wille zu gewinnen, ist sehr, sehr wichtig, auch heute.
Wer war der beste Trainer, den du hattest?
Ich nenne immer drei verschiedene Typen eigentlich, richtig verschiedene Typen. Und das ist Reine Pedersen in Reberschlid, wie ich mehrere Jahre hatte und ist auch ein super guter Freund zu mir heute und damals auch. Dann Bengan mit der Nationalmannschaft. Er war kein guter Trainer eigentlich, aber er war ein wie die Mannschaft gezogen hat. Die Mannschaft in die richtige Richtung. Alle dürfte dabei sein, alle konnten etwas sagen. Wir haben eine unglaubliche viel Spaß gehabt und der hat der Letzte rausgezogen mit der Mannschaft eigentlich. Vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung oder wie dürfte viel entscheiden, aber irgendwie hat er auch daraus, er konnte, wenn 5 Leute etwas gesagt haben, dann konnte er sagen, nein, du hast, Stefan macht, wir machen, was Stefan sagt. So, der konnte das richtige Entscheidung da getroffen, aber hat fast selber nie eine Entscheidung getroffen. Das hat er zu uns gelassen. Aber das war seine Stärke.
Das war ungewöhnlich für die Zeit, oder?
Ja, den also Spielern sehr, so viel sehr modern eigentlich, schon in 1988. Wann hat er übernommen? 1989 hat er übernommen. Aber war ein auch ganz komisches Gefühl. Aber er hat die Gruppe zusammengezogen und ja, wir dürften alle dabei sein eigentlich. Und das war sehr wichtig. Und ich finde, es war ganz neu damals. Mhm. Und dann selbstverständlich noch, ja, wenn ich nach Kiel kam oder wenn er nach Kiel kam. Mhm. Und er war ein Perfektionist so und also taktisch und wie wir spielen sollten. Also auf einen Meter hin und einen Meter her, er hat das Spielzeug, die konnte 7 Spiele lang super klappen und dann dachte das Spiel hat nichts funktioniert und dann 9. Spiel auch nicht und dann hat er geguckt und dann war es vielleicht, ah, aber du hast das nicht gemacht und da haben wir wieder trainiert und geändert ein bisschen und dann hat er wieder funktioniert. Also nein, der war Meister da.
Also was so diese Detailarbeit dann einfach betrifft.
Ja, genau.
Dein internationaler Durchbruch war die WM 86. Da seid ihr Vierter geworden mit Schweden. Du warst damals 22 Jahre alt. 4 Jahre später bist du dann Weltmeister geworden. Wie präsent sind diese besonderen Momente im Sport noch? Man hört oft von Sportlern nach ihrer aktiven Karriere, dass sie es nicht geschafft haben, diese Momente wirklich zu genießen und dass die eigentlich erst so im Nachhinein an Bedeutung gewinnen. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, das ist einfacher mit Mannschaftssportarten, weil da, nach so einem Ding wird das immer gefeiert und man hat ein paar Tage, wo man richtig feiern kann und dann kommt man zurück und spielt weiter und wenn man ein Bundesliga spielt, dann verliert, ist das vielleicht nicht so wichtig. Mhm. Also und das meine ich, wir haben das gut genossen, wenn wir gewonnen haben. Nicht so wie eine Biathletin oder so, wie gewinnt und morgen ist wieder ein neuer Wettbewerb, muss ich auch wieder gut sein. Und also wir haben, ich glaube, wir haben sehr gut gefeiert und auch die Zeit so richtig genossen.
Dann ging es zum THW Kiel. Wir haben schon besprochen, dass du da nicht viel mitzureden hattest, sondern deine Frau Camilla das am Ende entschieden hast. Kiel war nicht der einzige Verein, der dich haben wollte, oder?
Nein, das gab es noch ein paar. Aber irgendwie war es eigentlich kein Thema zum Schluss. Das war ganz klar. So. Mhm.
Wie war das für dich, als das erste Mal quasi dieses Interesse aus dem Ausland auf dich zukam, als du dich zum ersten Mal damit auseinandersetzen musstest, zum einen deine Heimat zu verlassen, dein Land zu verlassen, zum anderen aber eben auch mit dem Handball Geld verdienen zu können? Das verändert ja viel.
Also das war ein bisschen komisch. Ich glaube, das erste Mal, wo irgendein Verein angerufen hat.
Weißt du noch, wer der erste Verein
war? Nein, kann ich mich noch nicht erinnern. Habe ich vergessen. Aber das war wie ein Scherz. Hat gedacht, wer alte Seite mit einem festen Telefon geht hin und sagt, ah, das ist... Und auf Englisch oder irgendeine Sprache versuchen zu sprechen. Mhm. Und dann, ey, das ist irgendeine von meinen Freunden, der ruft nur so an und wird mich verarschen. Mhm. Und so ungefähr. So, ich war immer ganz vorsichtig, will nichts sagen. Und, und dann, okay, dann hat man das verstanden. Und das war ein bisschen ungewöhnlich und ziemlich. Auch neu eigentlich und das ist doch ein riesiges Schritt, fand ich, dann mit auch eigentlich so kein Beruf, du hast kein festes Einkommen und deine Tochter, soll man nicht, aber gleichzeitig haben wir auch immer wieder gesagt, wenn man Nein sagt und das nicht macht, dann kann man das nicht wiederholen. Mhm. Wenn man Ja sagt und dann das ist, funktioniert nicht, dann kann man immer wieder zurückziehen und sagen, ja, das war nicht für mich oder so etwas. So dass die richtige Entscheidung ist, zu versuchen und die Mut zu haben, das zu machen. Das finde ich war das Wichtigste.
Mhm. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass der THW Kiel damals, 1990, als du gewechselt bist, nicht der THW Kiel war, der dann auch durch dich natürlich geworden ist. Essen, Gummersbach waren damals zu der Zeit eigentlich die dominanten Clubs. Was hat dich gereizt am THW Kiel? Sportlich.
Ja, ne, also zuerst, dass das immer ausverkauft war in der Halle und dann, dass der eine sehr gute Eindruck gemacht hat mit Heinz Jakobsson und das war auch so, dass man so in Spanien hat man gehört, aber wenn ich schlecht spiele, dann kriegen die kein Geld und ab und zu bekommt kein Geld. Und in Deutschland war es so, nein, das ist ein richtiger Verein, Deutschland ist ein solides Land, da klappt alles. Also da braucht man sich nicht, keine Unruhe machen, dass man nicht das Geld bekommt oder solche Sachen. Mhm. Und dieser Eindruck war sehr gut. Und wie gesagt, dass als erste Schwede in der Bundesliga zu sein, war auch das, was mich so richtig gereizt hat.
Also das war tatsächlich eine besondere Motivation, da auch vielleicht ja, der Beginn einer prägenden Ära zu sein. Denn ich meine, heute sind Schweden aus der Handball-Bundesliga nicht mehr wegzudenken.
So ist das. Und aber zu Anfang, da dürfte man auch nur einen Ausländer in jeder Mannschaft haben. Und das war wohl auch für mich war auch sehr schwer. Die Sprache, konnte kein Deutsch reden und überhaupt ganz neue Milieu und den Handball, was ich auch gespielt habe, auf die Art und Weise, wie für mich wichtig war, war vielleicht in Deutschland nicht so wichtig damals. Und das war ein riesiges Schritt, da reinzukommen und dann in der Halle und dann nicht so viele Tore auch gemacht hat, wie es sich vielleicht alle auf die Bühne vorgestellt hatten.
War diese Tatsache, du bist der erste Schwede in Deutschland, hat das eine Erwartungshaltung ausgelöst? Hast du Druck gespürt damals?
Nein, eigentlich nicht. Ich meine, das ist schwer zu sagen. Ich habe das auch ein bisschen vergessen vielleicht. Aber ich glaube, dass der Verein und Holger Oertel, wie damals Trainer war, hat mir auch gut verteidigt. Ich habe kurz für nicht so lange her ein paar Artikel gelesen oder gehört. Und, dieser Ausländer, Wieslander schießt keine Tore, was macht hier her? Panas und Vaskevich, die haben jedes Spiel 8, 9, 10 Tore gemacht. Und das vor, wenn ich nicht so die Mannschaft und Holger hinter mir gehabt hatte, wäre es vielleicht schwieriger. Aber die haben immer an mich geglaubt und meine Art und Weise zu spielen, der hat mich verteidigt, der ist super in der Abwehr, der hat 10 Assists, er ist ein Mannschaftsspieler und so etwas braucht man ungefähr so. Und das, glaube ich, war richtig, richtig gut für mich.
Hat sich deine Art und Weise, Handball zu spielen, in Deutschland geändert? Oder hast du mit deiner Art und Weise, Handball zu spielen, den Handball in Deutschland geändert?
Ist das unmöglich so beantworten. Aber ich glaube, dass meine Art und Weise hat auch den Prägel auf den deutschen Handball, nicht direkt, aber in ein paar Jahren so die Richtung ausgetragen eigentlich.
Was bedeutet denn dir das? Das ist ja, immer noch mal ein bisschen mehr, als einfach nur ein paar Tore zu werfen, wenn man wirklich eine dauerhafte Veränderung mit sich bringt, die man selber irgendwie eingeleitet hat.
Ja, ich habe nicht so oft darüber gedacht eigentlich oder so. Aber wenn du so sagst und wenn ich dasselbe sage, dann selbstverständlich ist das richtig, richtig groß und auch ein Erfolg, selbstverständlich. Und was man vielleicht für eine Bedeutung für den deutschen Handball gehabt hat, zusammen mit vielen anderen, selbstverständlich. Aber da irgendwie macht das wohl richtig Spaß.
Du bist ja als Welthandballer auch nach Kiel gekommen. War das eine Bürde, diesen Titel zu tragen?
Nein, da habe ich wohl ziemlich schnell abgesteckt. Okay. Und weil es auch in Schweden nicht so groß ist. Da alle so individuelle Auszeichnungen, was man bekommt oder so. In Schweden wird das so, nee, das ist eine Mannschaft und man hat sich gelernt, immer wieder, nein, die Mannschaft steht hinter, das ist ein Mannschaftssport, die Mannschaft ist nie besser als die schlechteste, wir arbeiten zusammen, alle diese Wörter. Und das ist auch so typisch schwedisch eigentlich. Soll nicht so ganz groß werden.
Ist das auch eine Mentalität, die du mit nach Deutschland und zum THW Kiel gebracht hast?
Aber ich glaube, dass...
Oder war das schon da?
Nein, das glaube ich nicht. Also okay. Das glaube ich, haben wir alle so die nordischen Länder, glaube mitgenommen, dass wir sind keine Stars, so wir sind ein Teil in der Mannschaft, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann kommt man auch besser zusammen und man lebt zusammen und alle haben so Spaß an der Sache oft.
Und sind am Ende dann auch erfolgreich, denn 4 Jahre nach deinem Wechsel, 1994, habt ihr dann hier in Kiel unter Nocker Serdarušić, du hast ihn schon angesprochen, die deutsche Meisterschaft geholt. Der erste Titel seit 30 Jahren für den THW Kiel. Was war hier los in dieser Stadt an diesem Abend, an diesem Nachmittag?
Das kann man nicht beschreiben, glaube ich. Da muss man erleben. Das war einmalig eigentlich, die Empfang am Rathausplatz. Und für mich war es so überrascht. Man feiert in Schweden nicht solche Sachen. Jetzt, nach 40 Jahre später, dann vielleicht feiert man ein bisschen mehr, wenn du plant es nach Hause kommt oder Fußballmannschaft nach Hause kommt. So. Aber damals hat man nie so eine Feier gehabt. Und hier kamst du runter zum Rathausplatz und ich weiß nicht, wie viele, 15.000, 20.000 wie da gestanden hat und eine Fete ohne Ende eigentlich. Und wir haben das hier ja auch, glaube ich, überall Bier getrunken, ohne zu bezahlen. Das war jeden Abend hingegangen und alle Kneipen standen auf und eine Woche lang haben wir gefeiert, glaube ich. Und das war unglaublich. Also.
12 Jahre waren es dann am Ende, die du hier in Kiel warst, also bis 2002. Hättest du damals, 1990, gedacht, dass du so lange bleibst?
Na, nie im Leben. Das gab es wohl vorher auch ein bisschen. Ich war ziemlich müde da in Schweden letzte Saison. Ich fand, es war ein bisschen langweilig zu trainieren, Handball zu spielen. Immer wieder dunkel, November, Oktober, November, Dezember in Göteborg, ist wie in Kiel. Aber Regen, Regen, dunkel. Und dann arbeiten zu Handball. Und hat man auch so ein bisschen nachgedacht, wie lange soll ich noch spielen? Und wie gesagt, vorher, alle haben mit 28 aufgehört und da war ich 26 und ja, was soll ich jetzt machen? Und so, da, wenn ich nach Kiel kam, da war es ziemlich schön, wieder ein Neustart, selbstverständlich mit alles, neue Leute kennenzulernen, neuen Handball. Und das war wohl so, ich habe gesagt, dass wird vielleicht 2 Jahre und dann, wenn ich mehr Spaß an der Sache habe, dann höre ich auf ungefähr. Aber das hat mir wirklich ein neues Leben gegeben, eigentlich nach Kiel zu ziehen. Und hatte wieder Spaß am Handballspielen. Und das war, gab so viele Möglichkeiten eigentlich auch.
Was genau war das hier in Kiel, das dir wieder den Spaß am Handball zurückgegeben hat? Die Erfolge, das Mannschaftsgefühl, die Art und Weise, wie Handball in Deutschland gelebt wird, die Begeisterung draußen, die 15.000 am Rathausplatz. Was hat dir die Freude am Handball zurückgegeben?
Zuerst war das wohl, dass wir sehr wenig trainiert haben, eigentlich. Aber hört sich ein bisschen blöd an, aber das war... In Schweden, wir haben so viel und so hart trainiert, und weil wir auch die beste Mannschaft in Schweden waren, dann hätten wir eigentlich Vorbereitungstraining 4-mal im Jahr gehabt. Die Spiele sind wichtig, da sollen wir gut drauf sein, aber den Rest gewinnen wir. Und dann, wenn ich nach Kiel kam, dann haben wir 4-mal in der Woche trainiert, war immer eine halbe Stunde Fußball und dann Handball trainiert und dann ein Bierchen getrunken danach und also war ziemlich locker alles und nicht so, wir haben nicht hart trainiert. Die Leute haben doch alle gearbeitet, mehr oder weniger, oder studiert. So, für mich war es eigentlich Ruhetag die ganze Zeit und dann selbstverständlich oft in für die Kulisse zu spielen in der Osterhalle damals, und das war doch einmalig eigentlich und das hat Spaß gemacht, aber auch das erste Jahr, okay, das war, wir hatten wohl eigentlich eine ganz okay Saison geliefert, nicht top-notch, aber war in Ordnung. Aber die Mentalität war auch ein bisschen anders. Zu Hause hat man alle Spiele gewonnen und auswärts, dann war so, ja, ist okay, wenn wir nicht mehr als mit 5 verlieren. Wir müssen nicht das Spiel gewinnen. Und damals war das so. Und das hat mich wohl auch ein bisschen so geärgert eigentlich, nach einer Weile da. Und dann, ja, ich weiß, dass ich viel mit Wolfgang Schwenke gesprochen habe und ein paar andere Leute auch. Warum ist das eigentlich so in Deutschland? Du gewinnst zu Hause gegen die beste Mannschaft, aber auswärts verlierst du gegen die schlechteste. Aber das ist nicht so wichtig. Irgendwie, und das war wohl das, was mich geärgert hat und auch das, was ich nach 2 Jahren da gerne wollte eigentlich zusammen. Und irgendwie haben wir wohl auch mit einem bisschen jüngeren Mannschaften, eine Mannschaft auch das erreicht irgendwann, dass das Spiel auswärts war nicht schwerer als das zu Hause.
Wie habt ihr das hinbekommen? Was hat sich da verändert? Ist das eine Das ist ja eine Einstellungsfrage.
Ja, ein bisschen, oder? Einstellung und auch selbstverständlich, wenn Nocker kam, dass er auch diese Draht hatte. Also, der wollte kein einziges Spiel verlieren. Mhm. Also, und das hat gemeint. Und dazu kam auch, dass wir, wenn er kam, auch viel, viel härter trainiert haben. Dann haben wir wieder, glaube ich, am besten in Deutschland trainiert als Handballmannschaft. Mhm. Und dann kamen auch die Erfolge.
94 die erste Meisterschaft, haben wir darüber gesprochen. Insgesamt waren es 7 bis zu deiner Zeit oder bis zu deinem Ende hier 2002. Wird das immer besser, so eine Meisterschaft zu feiern? Oder steht man beim 4., 5. Mal da und sagt, jo, alles klar, kenne ich schon?
Ja, na, Gott sei Dank waren es immer neue Menschen dabei. nur ein paar, die immer dabei waren. Mhm. Aber was soll man sagen, dass das zweite Jahr war das in Ordnung zu feiern, aber da war die Stadt nicht so dabei. Und dritte Mal war das mehr. So, das wurde ein bisschen weniger gefeiert. Also erste Abend war richtig, war das wie immer so ein riesiges Fest. Aber danach wurde das ein bisschen softer eigentlich. So.
Habt ihr nur noch 3 Tage frei bekommen und nicht mehr eine ganze Woche.
Nein, und das war wohl in Ordnung so, aber dann mit diesen verschiedenen Mannschaftskameraden und verschiedenen Themen, was wir ja auch zur Meisterfeier hatten, das, glaube ich, hat auch den Spaß verlängert. So. Und die Leute dann, ich weiß zum Schluss, der war neugierig, oh, was ist das für ein Thema, diese Meisterschaftsfeier? Das machen die heute auch so. Mhm. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man versucht, irgendwas Neues die ganze Zeit zu machen.
Also, dass man dieser Meisterschaft quasi eine Geschichte, eine Überschrift gibt. Ja, wofür steht diese Schale in diesem Jahr?
Meinst du das? Ja, genau. So? Und die Mannschaft kommt mit zum Beispiel hatten wir wohl Blues Brothers ein Jahr und dann mal wie. Was waren wir? Fische?
Diese Kostüme, die es gibt für die Feiern. Ja. Wer hat sich sowas ausgedacht?
Ja, ich glaube, das war Peter Pedersen, Klaus-Dieter Pedersen. Der war immer so für Gags und Fäden verantwortlich. Mhm.
Später hat es ja wahrscheinlich Dominik Klein übernommen, oder?
Ja, kann gut sein.
Würde auf jeden Fall ganz gut passen. Du hast zu deinem Abschied als Abschiedsgeschenk die Originalmeisterschale 2002 mitnehmen dürfen. Wo steht die in deinem Haus?
Jetzt sind wir gerade umgezogen.
Also noch in der Kiste verpackt?
In die Garage steht viele Sachen. Wir haben unser Haus verkauft in der Stadt und 200 Quadratmeter und sind in unserem alte Ferienhaus eingezogen und das war doch voll möbliert und nur 90 Quadrat.
Ist da ein bisschen schwer.
Wir haben ein bisschen so tun gehabt im Frühling.
Aber die Schale darf bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ein paar Bilder, wie mich sehr, sehr warm ist.
Was hast du damals gedacht, als die plötzlich mit dieser. Wusstest du das vorher, dass du die bekommst? Nee. War eine Überraschung.
Ja. Und
das kann man doch eigentlich gar nicht glauben in dem Moment, oder?
Nee, und das ist wohl eigentlich das Größte, was ich je gekriegt habe. Mhm. Und ich glaube, man versteht das wohl nicht so ganz direkt, wenn man das kriegt, aber nachher so ist das unglaublich. Und das ist auch, wo ich momentan ein bisschen Probleme habe. Wo soll ich das auf der Wand hängen eigentlich, mhm, oder welche Wand? Mhm. Und Gott sei Dank ist Camilla auch ziemlich nett da, dass ich wohl irgendwo das hinkriege.
Also du hast diese Meisterschale mitgenommen aus Kiel. Was hast du emotional mitgenommen aus diesen 12 Jahren?
Das ist eigentlich mein ganzes Handballsleben, muss ich sagen. Und die 12 Jahre sind unvergesslich. Das sind auch eine Stolzheit. Ich bin stolz. Ja, ich bin stolz darüber, aber dass ich auch 12 Jahre lang gespielt habe, dass ich eine Karriere hatte, wie über 20 Jahre lief. Und irgendwie ist das auch, wenn ich zurück nach Kiel komme, immer wieder die Gedanken und alles, also die Probleme. Und wie gesagt, dass ich werde das nie vergessen. Und für mich und für die Familie ist das, also das ist, wie, was soll man sagen, besser als König zu besuchen. Oder das ist großartig jedes Mal.
Ich glaube, wir brauchen nicht drüber sprechen oder drüber diskutieren, was du dem THW Kiel in diesen 12 Jahren gegeben hast. Das ist unbestritten, das weiß jeder. Aber was hat dir der THW Kiel gegeben? Ich habe rausgehört bisher aus dem Gespräch, auf jeden Fall eigentlich ein zweites Handballerleben.
Ja, und ein neues Leben eigentlich gegeben. Und für die Familie auch. Und selbstverständlich hat das nicht nur Camilla und mich geprägelt, sogar auch die Kinder. Und das ist doch irgendwann, wenn die Kinder groß wurden, nicht so einfach zu erzählen, wir haben ein Ferienhaus, wir haben ein Boot, wir haben Autos, wir haben ein Haus und wir arbeiten beide als Postbeamte. Und die Kinder so, da verdient man noch kein Geld. Ne? Und vielleicht sollte auch eine gute Ausbildung aussuchen und nicht wie wir das gemacht damals, dass man überhaupt nicht in die Schule ging, mehr oder weniger. Und dass die
ist dir das schwer gefallen, das deinen eigenen Kindern zu sagen, wenn du selber quasi einen ganz anderen Weg gegangen bist? Also ist es dann schwieriger als Vater zu sagen, hey, das und das ist wichtig, wenn du es selbst nicht gemacht hast?
Ja, ist wohl immer schwer, die Kinder zu erziehen.
Absolut, weiß ich.
Aber nein, die waren alle drei sehr clever und haben den, finde ich, den richtigen Weg gemacht. Oder auch wenn die Mittlere vielleicht ein bisschen anders sich ausgesucht hat zuerst, aber dann wurde sie auch ein bisschen reifer und auch kluger.
Da höre ich raus, du hast ein paar Jahre Sorgen gehabt als Vater, ja, so, was die Mittlere betrifft.
So ist das. Man denkt, dass man auch alle gleich behandelt und zieht, aber die werden ganz unterschiedliche Typen und eigene Typen. Und das ist doch schön, auch mit den Kindern. Und Vater und eine Tochter, 15, 16, wie eine eigene Wille hatte, war nicht immer so einfach. Und weil der Große auch total nett und lieb und hat nie Scheiße gebaut und war so brav. Mhm. Und dann, der andere hatte, die wollte ein bisschen anders.
Eine kleine Rebellin. Ja. Rebell ist aber ein gutes Stichwort, denn wir haben Grüße von ehemaligen Weggefährten und da höre ich raus, dass auch du, Max, ja, zumindest kleine rebellische Tendenzen durchaus mal hattest, wobei, nein, das ist ein bisschen zu hart formuliert. Wir hören mal rein in folgende Sprachnachricht.
Ja, was soll ich zu Max Wieslander sagen? Also der THW Kiel hatte natürlich über Jahre und Jahrzehnte immer eine Vielzahl von Weltklassespielern in seinen Reihen. Und aus diesem Kreis der Weltklassespieler ragte Max natürlich noch hervor. Hat eigentlich fast 12 Jahre lang für den THW Kiel gespielt und in der Zeit eigentlich auch die große Phase der erfolgreichen Jahre des THW Kiels mit eingeleitet. Und Max war eigentlich stets ein Spieler, der universell einsetzbar war, ein hervorragender Mittelspieler und natürlich zum Schluss auch ein hervorragender, außergewöhnlicher Kreisläufer, der nicht umsonst natürlich auch zum Welthandballer des Jahrhunderts gekürt worden ist. Und ich glaube, da hat es auch eigentlich den richtigen getroffen. Er war immer Stratege und natürlich auch ein sehr kreativer Kopf. Und dazu passt natürlich auch eine kleine Anekdote, die ich an dieser Stelle nochmal bekannt geben kann. Wir waren eigentlich über Jahre immer in der Vorbereitung zum Schlecker Cup in Ehingen eingeladen, sind dort mit dem Bus angereist und haben eigentlich dieses Turnier immer genossen als wichtigen Vorbereitungslehrgang. Und traditionell gab es auch sonntags morgens immer den Empfang beim Bürgermeister, Abordnung der Mannschaften dort. Und Max ist natürlich aber nur mit Flipflops, Badelatschen angereist, hatte zum Anzug also keine entsprechenden Halbschuhe dabei, bandagierte sich zum Anzug dann seinen Knöchel und ging dann natürlich in Flipflops dort zum Empfang. Und alle hatten natürlich entsprechend Mitleid, weil er ja offensichtlich sehr angeschlagen war. Nichtsdestotrotz abends hat er den THW und uns dann natürlich zum Turniersieg geführt und alle haben sich nur verwundert mit dem Kopf. Am Kopf gekratzt. Also insgesamt gesehen hatten wir eine Vielzahl von Spaß mit Max. Er war immer ein sehr umgänglicher Mitspieler und einfach noch ein toller Typ. Und ich hoffe, es geht ihm natürlich gut. In diesem Sinne natürlich beste Grüße aus der alten Heimat von Kiel. Und schöne Grüße natürlich, Max, noch an deine Frau und natürlich an deine Kinder. Gruß, Uwe.
Uwe Schwenker war das.
Habe ich gehört.
Welche Erinnerung hast du an ihn speziell?
Ja, zuerst das Spiel, dass er ein guter Außen war und damals auch der Kapitän der Mannschaft. Und was soll man sagen? Also dann, der ist doch sehr auch involviert in die Geschichte von Kiel und das ist eine richtige auch Profiverein wurde und zusammen mit Nokia eine sehr, sehr starke Arbeit geleistet hat.
Jetzt lass uns nochmal auf diese Geschichte eingehen, die er gerade erzählt hat. Ihr seid zu diesem Turnier, du hast Turnschuhe und Flipflops dabei gehabt, die normalen, genau, da sind sie, die trägt ihr jetzt auch, kann ich einmal kurz berichten. Und dann war dir das unangenehm, da in Flipflops hinzugehen und hast du einfach dir den Knöchel bandagiert und so getan, als wärst du verletzt. Hast du schön an der Nase rumgeführt, alle.
Ja, aber was soll man sagen, man rechnet doch als Spieler nicht mit, dass man in ein Turnier so mit Anzug und
Nee.
so Bürgermeister hingehen sollte.
Das
Und
hat dir auch keiner gesagt vorher.
nein, das weiß ich nicht. Aber irgendwann war das wohl immer wieder ein Thema da. Und ich glaube, die Schlecke Cup habe ich sogar zweimal danach mit der Reberschlid gespielt. Auch so. Ich glaube, ich war bei dem Bürgermeister 10 Mal oder so gewesen. So. Aber irgendwas habe ich gelernt, mindestens. Vielleicht ein paar Schuhe immer mit dabei zu haben.
Genau, immer ein paar Reserveschuhe auf jeden Fall einpacken. Er hat auch gesagt, überragender Mittelmann, aber später dann auch überragender Kreisläufer. Was hast denn du lieber gespielt? Welche Position?
Nochmal.
Welche Position mochtest du lieber? Rückraum, Mitte oder Kreis?
Als Mittelmann. Kreisläufer war so langweilig, fand ich. Also nicht im Spiel,
Aber im
aber
Training.
im Training. Und ich habe nie als Kreisläufer trainiert, weil das hat nur weh getan. Und im Spiel, da war man so heiß und so, da macht es nicht. Aber da hast du auch wenige Ballkontakt gehabt und so. Aber damals, wo ich das so erste Mal ge gespielt hat, das war mit der Nationalmannschaft, das war ein bisschen überraschend. So Bengt Johansson hat auf einmal, du sollst dann Kreis spielen. Aber dann war es doch kein Problem, da im Kreis zu spielen. Wenn du Staffan Olsson, Stefan Löfgren, Magnus Andersson, Ljubomir Vranjes auf Rückraum hatte, de wollte noch nicht selber schießen. De haben noch mehr an den Kreis angespielt. Und so viele Bälle hat wohl kaum einen Kreisläufer gekriegt mit dieser Rückraumaufstellung.
Okay, aber das heißt, das war quasi die Bedingung dafür, am Kreis zu spielen. Ansonsten hättest du es nicht gemacht.
Ja, hätte ich vielleicht doch gemacht. Das war doch einfach. Und zum Schluss, das hat wohl auch die Karriere verlängert eigentlich. So kann man, soll man sagen. Mhm. Weil das war mehr anstrengend, also im Rückraum zu spielen. Und das ging ein bisschen schneller. Und das hat mir gut gepasst eigentlich.
Strategie und Kreativität waren noch zwei Worte, die wir eben gehört haben von Uwe Schwenk. Er hat gesagt, du warst ein sehr kreativer Spieler, sehr strategisch geprägt. Warst du das schon immer? Hast du das von einem deiner Trainer mitbekommen? Woher kommt dein Blick auf den Handball?
Ich glaube, dass ich bin groß geworden mit dieser Auge und auch viel vom Fußball gelernt, wie man die ganze Platte ausnutzen konnte oder Feld ausnutzen konnte. Und ich glaube, dass auch das mit viel mit Winkel und so Tempo, wie schnell soll man Pass spielen, wie welche Richtung und Höhe soll den Ball angespielt werden. Mhm. Und dieses Gefühl, was man in der Handkopf hat, das glaube ich war sehr wichtig.
Würdest du sagen, dass du damit ein Vorreiter warst, wenn du dir die Entwicklung des Handballs bis heute anschaust? Also ist der Handball strategischer geworden?
Nee, das finde ich nicht so. Okay. Härte und die Qualität, die Pässe und so sind ein bisschen schlecht ab und so. Also ich liebe Micke Hansen zu sehen, der ist genial mit seinen Pässe und hat auch eine super Qualität immer in die Pässe. Mhm. Und das hat nicht jeder heute. Damals auch nicht, aber ich finde, das ist ein bisschen mit der Nutzung von dem Kleber und die weiche Bälle ist das ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Kann man sowas trainieren oder muss man sowas haben?
Den also Blick selbstverständlich für den muss die Antwort sein, dass man trainieren kann. Aber ich glaube, das ist schwer. Alle versuchen das mit Überzahl und verschiedene. Da hast du diese Anspielmöglichkeiten rechts, links, Kreisläufer oder. Und da trainiert man immer wieder. Und ich glaube auch mit kleinen Kindern versucht man das so. Aber einige Leute hat das, einige bekommt das nicht.
Wie triffst du Entscheidungen? Intuitiv, aus dem Bauch heraus? Also Entscheidungen auf der Platte?
Ich glaube, das muss auf der Platte sein und das muss im Rücken sitzen. Und genau die Kopplung zwischen Kopfbewegung und Pass oder Anspiel.
Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du private Entscheidungen auch intuitiv triffst, aber wir haben ja gelernt, du triffst privat keine Entscheidung, weil das macht Camilla für dich.
Naja, also, aber ich glaube, das hat auch mein Leben geprägelt, so dass ich kann nicht sagen, dass ich in zwei Monaten diese Termin hatte und kann ja sagen. Ich weiß nicht, vielleicht taucht etwas auf, was wichtiger ist. Ich will das ziemlich kurzfristig die Entscheidungen treffen und ich bin auch kein Reiseplaner, das hasse ich. Ich liebe so eigentlich morgens aufzuwachen, rausgucken, was ist das für ein Wetter, was mache ich heute?
Das ist das perfekte Leben. Das ist Lebensqualität, kann ich sofort unterschreiben. Wie viele Verpflichtungen hast du jetzt aktuell noch? Also wir sprechen gleich ja nochmal über ein paar Rollen, als Experte beispielsweise bist du unterwegs, aber wie viel Verpflichtungen sind noch da und wie oft kannst du tatsächlich morgens aufstehen und sagen, wie ist das Wetter heute, was mache ich?
Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich nicht mehr arbeite und so jetzt passiert das sehr, sehr oft, dass ich so aufwache und gucke, was ich mache. Gleichzeitig gibt es ein paar Termine. Ich bin Nationalmannschaftstrainer für die schwedische Goalball-Mannschaft und arbeite mindestens einmal im Monat mit denen. Und versuche das auch auf die Beine zu kriegen wie, oder wieder auf die, eine richtige, was soll man sagen, eine Nation zu rechnen. Mit, da. Aber schwer ist, sehr, sehr gute Mannschaften über die ganze Welt. Und und das kann man auch wohl nicht sagen, dass, aber es ist ein bisschen unglücklich, dass so wenige Leute Gulbach spielt. Aber gleichzeitig muss man auch eine Sichtbehinderung haben und das ist doch schön, dass es nicht so viele Leute gibt.
Genau, erklär uns kurz für alle, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, was ist Goalball?
Goalball ist ein Sport für Leute, eigentlich blinde Leute, ist einfach so zu sagen. Man darf das nicht immer sagen, aber man spielt auf einem Volleyballfeld, drei Spiele gegeneinander und man hat ein Tor, ist 9 Meter groß und das soll man verteidigen auf dem Boden und den Ball darf man nicht direkt ins Tor werfen. Der Ball wiegt 1,2 Kilo, hat eine kleine Glocke drin, dass so die Leute den Ball hören kann. So ist auch ein Sport wie kein anderer Sport für, also so wie Handball oder Fußball oder alle Spiele. Jetzt bei den Paralympics, dann hast du diese Kopie auf anderen Sport. Aber Goalball ist eigene nur für Paarsport eigentlich. Und das wurde in Österreich 1948 erfunden worden. Und ich glaube, das hat mit vielen, wie von dem Krieg verletzt waren. Oder sein Sicht verloren.
Ja. Wie kamst du dazu?
Oh, Zufall. Ein Fotograf hat mir angesprochen, wenn ich bei Handball war und wir brauchen einen Trainer für die Nationalmannschaft da. Mhm. Nein, hör mal auf, das ist ein Scherz. Aber wie gesagt, das war neu für mich, das war das erste Mal, was kann ich da machen und ja, macht Spaß. Aber wie gesagt, das ist nicht, dass man ein Haufen voll mit Menschen, wie das spielt, den Schiller hat. Sogar das gibt es wohl 7, 8, 9, wie das spielt. Und davon soll 6 in der Nationalmannschaft sein.
Ist die Auswahl nicht so groß, klar. Ja. Seit August 22 machst du das. Wie oft arbeitet ihr miteinander? Wie oft seht ihr euch?
Einmal im Monat versuche ich das zu machen und dann haben wir wohl eine Meisterschaft im Prinzip auch jedes Jahr. So, wir sind nicht so gut, wir sind waren in der B jetzt in Italien, B-Europameisterschaften, sind wir wieder ausgeschieden. Dann kommen wir jetzt in die C-Europameisterschaften. So, das ist da hoch und runter die ganze Zeit. Aber wie gesagt, ich habe damit angefangen und jetzt trainieren wir viel, viel mehr und ich versuche das auf deren Weg zu machen.
Was ist für dich der sportliche Reiz an dieser Aufgabe?
Ich glaube, das ist da mit jüngeren Leuten sich umzugeben. Und bin ich aus dem Meinen, dass ich auch ein bisschen jünger bleibe. Dass ich auch Spaß an der Sache hatte. Diese Kabinensprache wieder hatte. Und auch, dass es wieder Wettbewerbe sind. Und das reißt wohl auch richtig und man ist super nervös, wenn die spielen und da hat man auch nicht so viel Einfluss, weil du kannst nicht während des Spiels eigentlich, darf man nicht sprechen und es gibt verschiedene Regeln so, aber das macht Spaß und das auch was, dann habe ich etwas zu tun, um mich so vorbereiten zu.
Also einmal im Monat Goalball. Was sind die weiteren Optionen, wenn du morgens aufstehst, aus dem Fenster schaust und siehst, die Sonne scheint oder sie scheint nicht? Was sind die Optionen, wie du deinen Tag verbringen kannst? Was machst du? Was macht dir im Moment am meisten Freude?
Ja, aber das ist wohl ein bisschen Golf spielen, wenn das Wetter schön ist, mit guten Freunden, raus mit dem Boot im Sommer auf dem Wasser baden und die Enkelkinder selbstverständlich dabei zu haben. Das gibt es viele Sachen, was man macht. Momentan ist da viel mit dem Umzug eigentlich. Klar. Wie gesagt, 50 T-Shirts sollen 20 werden.
Wem fällt das schwerer, dir oder Camilla?
Mir, glaube ich. Also sie hat auch größere Garderoben als ich.
Ehrlich?
Ja, klar, wahrscheinlich ist sie Frau.
Das ist unfair.
Ja, aber da sind das nicht so ganz bei uns, ausgeglichen.
Bei uns ist Gleichberechtigung. Jeder, ja. Jeder hat den gleich großen Schrank. Ich habe damit mehr Probleme als mein Mann. Jetzt sind wir schon wieder eigentlich schon seit der ganzen Weile zurück in Schweden. Lass uns aber diese Zeit in Deutschland einmal noch mal kurz abschließen. Wir haben nämlich noch eine weitere Grußbotschaft für dich. Und da hören wir jetzt noch einmal rein.
Ja, hallo Max. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wenn ich mich an dich zurückerinnere, so ist bei mir geblieben. Eigentlich war der Mann nicht schnell, konnte nicht wirklich Feste werfen. Und trotzdem war er ein kompletter Handballer. Du konntest insbesondere Situationen intuitiv erkennen. Und das war, glaube ich, deine größte Stärke. Erinnern kann ich mich auch, immer dann, wenn der THW ein Tor gebraucht hat, kam Max, Durchbruch, Wackler von der Mitte und dann über die linke Schulter des Torwarts von unten nach oben gezogen, Tor oder 7 Meter, den du auch immer noch clever herausgeholt hast. Nochmal danke, dass du mich zu deinem Abschiedsspiel eingeladen hast in Kiel. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Und abschließend, bleib gesund und noch viele, viele Jahre mit deiner Familie wünsche ich dir. Herzlichen Gruß, Andi.
Der Hexer.
Ja, habe ich gekannt.
Da haben wir es gehört. Ja. Du warst nicht schnell, du konntest nicht gut werfen. Wie ist das für dich, wenn du sowas hörst im Nachhinein?
Die Wahrheit. genau so ist das. Ich war nicht schnell, ich konnte nicht hoch springen und ich konnte nicht doll schießen.
Und aber trotzdem bist du Jahrhunderthandballer geworden.
Aber wenn man nicht schnell laufen kann, dann muss man sich umgeben mit anderen Leuten, die laufen. Mhm. Und dann kann man die anspielen. Und hochspringen, das hätte wohl gern gekonnt. Das wäre noch einfacher dann gewesen. Aber, und dann doll schießen, ich sage immer wieder, man kann nicht durch ein Torhüter schießen, aber neben ihn kann man schießen. Und wenn man mit Auge schießt und weiß im Prinzip immer, was, in welche Ecke der Torwart geht oder dass der Torwart zuerst sich bewegt, dann kann man immer die andere Ecke nutzen. Und das habe ich wohl viel, viel auch ausgenutzt.
Ist das dein Charakter als Mensch, dich nicht auf vermeintliche Schwächen zu konzentrieren, sondern eher zu schauen, was kann ich stattdessen besonders gut machen, um besondere Dinge zu schaffen, egal ob jetzt auf der Platte oder im Leben?
Ja, das glaube ich schon. Also, dass man das bringt doch nicht eigentlich so sagen, ich bin so schlecht da. Also man muss versuchen, irgendwas anderes so auszunutzen. Und wie gesagt, auch vielleicht hätte ich schneller werden können, wenn man sich da voll konzentriert hatte und das zu trainieren. Aber dann, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, diese letzte Zehntel zu verbessern oder so. Das dauert, dann musst du 15 Stunden in der Woche nur das trainieren. Und dafür hat man keine Zeit. Und dann ist es auch besser, sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
Wann hast du das für dich gemerkt, dass du einen besonderen Blick hast oder ein besonderes Gefühl für wann muss der Pass wohin?
Ich glaube, das war schon 13, 14, 15 da und viel mit dem Fußball zu tun auch. Und dass ich auch immer diese Position in der Mannschaft hatte, als Mittelmann oder auf dem Mittelfeld im Fußball, dass man auch viel Ball gehabt hat und auch verteilt so. Und ich glaube, das gab sich ziemlich früh so.
Jetzt gibt es ja in der Handball-Bundesliga sehr, sehr erfolgreiche Trainer, die Meister geworden sind, Champions-League-Sieger, schöne Grüße nach Magdeburg an Bennett Wiegert, die Fußball im Handballtraining kategorisch ablehnen. Also in Magdeburg wird kein Fußball gespielt zur Erwärmung. Würdest du mit deiner Geschichte und deiner Erfahrung sagen, Benno, lass die Jungs Fußball spielen?
Nein, das ist doch überhaupt nicht das Thema. In der Halle Fußball zu spielen, ist eine ganz andere Sache, als auf Großfeld zu spielen, wo man diese Räume hat. Und das finde ich, das kann man viel darauf lernen, auch beim Handball, mit dem Gefühl, diese diagonale Pässe im Gegenstoß als Beispiel so nutzen. Und wie, das sieht man ziemlich oft, dass einige den schicken den Ball ein bisschen so doll in die Richtung, statt kleine Bogen oder solche Sachen. Mhm. Und deswegen ist das wohl auch ein. Viele Handballspieler hat wohl auch beim diesem Fußball sich verletzt und das ist auch nicht so doll.
Das stimmt. So, schließen wir die Zeit in Deutschland ab. 2002, nach 12 Jahren, bist du dann zurückgegangen nach Schweden, zurück zu deinem ehemaligen Verein als Spielertrainer.
Ja, nicht direkt. Nicht direkt? Okay. Das erste Jahr oder zwei Jahre habe ich wohl nur gespielt. Mhm. Das zweite Jahr haben wir ein bisschen mitgeholfen. Und dann das dritte Jahr habe ich wohl die Rolle übernommen.
War das eine Rolle, die dir gefallen hat, die dir Spaß gemacht hat?
Ja, hat mir Spaß gemacht. Und das war auch wohl diese Angst, nicht mehr mit dem Sport, die Kopplung zum Sport zu haben. Mhm. Und dann war es viel einfacher aufzuhören, da als Trainer zu stehen und dann dürfte man wieder in die Kabine, man dürfte alles dabei sein und man hat auch dieses Wettbewerbsgefühl, Spielgefühl und so, auch wenn man gemerkt hat, dass es viel schwieriger auf der Bank irgendwas in Szene zu setzen als auf der Platte.
Mhm. 41 warst du, als du deine Karriere dann beendet hast. Wer hat die Entscheidung getroffen, du oder Camilla?
Nein, habe ich selbst, weil da habe ich gemerkt, dass es hat keinen Spaß gemacht zu trainieren.
Und, körperlich oder mental?
Mental. Mhm. Körperlich hatte ich kein Problem und das war mehr mental und irgendwann bin ich aus der Meinung, soll man wohl aufhören, auch vor man ausgelacht wird. So, das war in Ordnung, fand ich. So, dann habe ich wohl ein kurzes Spiel gemacht, 2011 als
genau.
Letzter.
Das Comeback, 6 Jahre später, hast du dich selbst eingewechselt, weil ihr Personalmangel hattet.
Ja, und das hat Spaß gemacht.
Ja?
Ja.
Weil du mit einer anderen Leichtigkeit dann wieder rangegangen bist, 6 Jahre später, oder weil du wusstest, es ist nur dieses eine Spiel und...
Ja, weil ich wusste, das waren nur ein oder zwei Spiele und ich war auch ab und zu dabei beim Training und irgendwie mit meiner Dummheit und Alter trotzdem gesagt, ich schaffe das, ich habe kein Problem mitzumachen. Und ja, ist wohl vielleicht nicht die Wahrheit, aber mein Kopf hat das so gesehen.
Wichtig ist, dass du Freude daran hattest am Ende. Du hast ja noch bis 2012 dort als Trainer gearbeitet, bevor ihr euch dann getrennt habt.
Das stimmt auch nicht.
Stimmt
eigentlich
auch nicht? Okay. Dann erzähl uns, wie es richtig war.
Ich war bis 2020 da als Trainer. Und,
okay, da steht bei mir als Co-Trainer bis 2020.
Ja, und wir haben aber das nie so richtig gehabt.
Okay.
Sogar,
war nicht definiert, die Rolle.
Ja, ich glaube, die wollte ein bisschen... zur Presse, die wollte rausgehen und dann, das ist ein bisschen so, die in der Zeitung standen. Aber wir haben im Prinzip die ganze Zeit so zusammengearbeitet, die ganze Zeit.
Bist du ein besserer Spieler oder ein besserer Trainer?
Spieler, glaube ich.
Was fehlt dir in Anführungszeichen als Trainer?
Geduld.
Kann ich nachvollziehen.
Und dass ich mehr selbst konnte, als was ich auslernen oder die Spiele umsetzen konnte. Und das hat mir geärgert. Das ist doch so einfach. Siehst du nicht, dass du dann Pass dahin spielen musst oder das machen musst und dass die Kopplung da von selber zu spielen und was ich gemacht hatte und was die mochten oder was die eigentlich umsetzen konnte oder welche Qualitäten die hatten. Mhm. Und das war schwer, weil im Prinzip waren alle Spiele schlechter, als was ich war. Mhm. Das hört sich vielleicht ein bisschen dumm an. Ja, aber
ich weiß, was du meinst.
Und das tut ein bisschen weh. Und genau das, die letzte Entscheidung zu treffen, dass es richtig wäre, so macht man, sagt man, ah, wir spielen das, und dann kommt irgendein so frei durch und verschießt. Mhm. Und dann ja, hast du verlieren, dann bist du ein Idiot statt die Beste ungefähr. Mhm. Nein, das war ein bisschen schwierig, viel schwieriger als was ich gedacht hatte. Also, und deswegen war wohl auch ein Teil da, wo ich ein bisschen so rückgetreten und dann habe ich mich auf einzelne, also viel individuellen Training und so Kleinigkeiten, Abwurf, habe ich mich konzentriert darauf, war ein bisschen einfacher. Und so.
War es schwierig für dich zu akzeptieren, dass quasi dein Einfluss in der Situation begrenzt ist? Also wenn es um deine eigene Leistung geht, dann, ne?
Ja.
Aber da, du kannst es erklären, aber ob sie es umsetzen, da hast du dann eben keinen Einfluss mehr drauf. Nein, war das schwierig für dich?
Ja, ist schwierig so. Weil gleichzeitig erklärt man sich auch für ein bisschen dumm. Mhm. Weil wenn ich das nicht zu dir übertragen kann, was mache ich dann für einen Fehler? Oder man denkt, aber ich erkläre und ich erzähle und ich zeige und trotzdem klappt das nicht.
Irgendwas, das frustriert, ne?
Ja. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen, ich glaube, ich habe die letzten Tage, glaube ich, irgendein gehört, wie das Gleiche im Prinzip gesagt hast, dass wenn man ist eigentlich so gut ein Spieler, dass man der andere nicht das umsetzen kann, was du selber damit rechnen. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ob das ein Fußballer war oder irgendein anderer. Aber und das war genau das, was ich auch das Gefühl hatte. So. Mhm.
2019, Max, hast du einen leichten Schlaganfall erlitten. Ja. Wie geht's dir heute und inwiefern hat das dein Leben verändert, geprägt?
Ja, das war wohl ein von den schlimmsten Tagen, was ich erlebt habe, selbstverständlich. Ich bin ein Blitz eigentlich durch den Kopf gegangen und dann lag ich auf dem Boden, konnte nicht die linke Seite bewegen. Ich habe meine Kollegen da bei der Arbeit gehört, wir rufen am Krankenwagen, der hat das, kannst du das bewegen? Nee. Die Stimme auch, konnte nicht reden. Und dann haben die auch dann gesagt, wir müssen Camille anrufen. Und das habe ich da gelegen und nein, ruf nicht Camilla an, war das Einzige, sie soll mich nicht so sehen. Und dann ging es schnell, kam direkt ins Krankenhaus, in 45 Minuten habe ich so eine, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, so ein irgendein Mittel, dass die diese Bluterguss oder
die Gerinnung, Blutgerinnung,
gelöst wurde. Mhm. Und dann konnte ich eine Stunde später konnte ich besser reden und dann konnte ich auch linke Beine ein bisschen bewegen. So, aber Gott sei Dank habe ich eigentlich keine physischen Probleme mehr. Vielleicht der linke Daumen funktioniert nicht so richtig, diese Pinzette, sagt man auf Schwedisch, ich weiß nicht, wie man das so, Pinzettgriff ist wohl nicht so gut, aber sonst habe ich kein Problem und mir geht es, wie gesagt, richtig, richtig gut. Ich bin auch 4-5 Monate später Wasserlauf in Schweden, ein Skilanglaufrennen gefahren, war ein bisschen hart, aber habe geschafft.
Oft ist es ja dann so, nach solchen, also das sind ja einschneidende, prägende Erlebnisse, wo man auch drüber nachdenkt, warum ist das jetzt passiert und ist da vielleicht auch eine Überbelastung in meinem Leben? Waren das Gedanken, mit denen du dich rumgetragen hast? Oder,
eigentlich nicht. Das, was ich da auf dem Boden gedacht habe oder gedenkt habe, nein, gedacht, sagt man.
Gedacht, genau.
das war so ein Bucketlist eigentlich. Mhm. Und das hat auch die Entscheidung für meine Zukunft eigentlich sehr geprägt. Mhm. Weil dann habe ich, ja, ich will, ich, ach, zuerst will ich ja, gehen können, ich will reden können, ich will Fußball spielen, ich will Golf spielen, ich will mit dem Boot rausfahren, ich will Volkreis fahren, das ist ein Autorennen, so, was ich auch jetzt mache. So. Und das will ich machen, das will ich machen, das. Und wenn ich da Typ auf Platz 15 war, so, dann hatte ich überhaupt nicht auf den Handball gedacht. Mhm. Und da, das war auch die Entscheidung, da ziemlich einfach zu treffen, dass ich mhm. ja, jetzt höre ich auf als Trainer und mhm. mach nicht mehr mit dem Handball. So. Und ja, und dann ja, jetzt mache ich alles das, was sie erzählt hat. So, mhm. so. Das war auch so, was war wichtig für mich eigentlich. Das war eigentlich, ach, Spaß hat es wohl nicht gemacht, eigentlich, aber trotzdem war es gut, glaube ich.
Es hat letztendlich, ich finde es immer schwierig, das zu sagen, aber alles, egal wie schlecht es ist, hat ja irgendwie, zumindest rückblickend betrachtet, immer einen Sinn ja. fürs eigene Leben. Und das vielleicht war es der Moment, den du brauchtest, um für dich halt schwere Entscheidungen zu treffen und eben dieses Handballthema loszulassen.
Ja, ja, so ist das. Und muss man wohl auch sagen, dass sie danach haben die festgestellt, dass ich ein Loch im Herz hatte. Mhm. Und das hat man jetzt, ein paar Monate später habe ich das operiert. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich so das nochmal mhm. hoffentlich bekomme.
Oder schaust du mit Dankbarkeit zurück auf diesen Oktober 2019 mit dem Wissen von heute?
Nein, eigentlich nicht, weil ich bin aus der Meinung, dass das kann man, das will man nicht, dass jemand kriegt oder
nein, um so, Gottes Willen, so, nein, das, na, das meine ich gar nicht.
Das gleichzeitig ist das wohl auch selbstverständlich irgendwie so, wie du sagst, dass ja jetzt ist das passiert und was kann ich dafür machen, dass es nicht schlimmer wurde mhm. oder so, und so ist das vielleicht in Ordnung, aber nein, das war, das hat keinen Spaß gemacht, mhm. das muss ich sagen, und danach, in den ersten Monaten wollte ich nicht allein sein und nicht im Wald spazieren, habe ich auch gedacht.
Weil du Angst hattest, dass es nochmal passiert.
Ja, könnte. Und mhm. wo bin ich jetzt, wie lange dauert das, bevor ein Krankenwagen kommt oder mhm. solche Gedanken, und das macht auch keinen Spaß, richtig mhm. so zu denken. So, aber das habe ich jetzt nicht mehr.
Umso schöner, dich hier zu sehen, ja. in guter Form und in guter Laune. Sind wir alle, glaube ich, sehr, sehr froh, dass du das gut überstanden hast, Max. So ganz loslassen konntest du den Handball aber ja auch nicht, muss man ja ehrlich sagen, denn du arbeitest ja immer noch als Fernsehexperte.
Radio eigentlich.
Ach, Radio, okay. Mhm.
Ist besser.
Weil?
Ja, wie ich aussehe. Nein. Nein, aber ist schon, weil alle diese Sender, was jetzt gibt im Fernsehen, die wechseln doch jedes Jahr.
Und Radio ist Konstante, ne?
Ja, Radio, ja. Ich habe 2005 angefangen und habe im Prinzip alle Meisterschaften erlebt und mhm. Sind dabei mhm. gewesen und auch bei der Olympia 12, 16, 21, 24 mhm. jetzt darf ich dabei sein, und das macht viel Spaß, und auch, dass man immer wieder sich frisch hält, mhm. was passiert, was ist nicht passiert und mhm. solche Sachen.
Hältst du dich dann konstant frisch, was das Thema Handball betrifft, oder ist das dann so, okay, in einem halben Jahr sind die Olympischen Spiele, jetzt muss ich mal schauen, was die Jungs gemacht haben? Also ist Handball immer noch ein dauerhaftes Thema bei dir, wo du immer wieder drauf guckst, oder ist
Nein,
das dann wirklich eine
nicht immer,
punktuelle?
Nicht immer. Und wie gesagt, das wird auch schwieriger und schwieriger, weil in Schweden gibt es wohl ja, nicht tausend, aber verschiedene Sender, und mhm. dann willst du Eishockey gucken, dann musst du den haben, willst du Fußball gucken, musst du den haben. Nur
wie in Deutschland auch.
Und ich schaue doch so viel Sport, wie ich überhaupt kann eigentlich, mhm. und dann jetzt läuft diese schwedische Liga, läuft auf einer eigenen Sender, mhm. und da habe ich noch nicht gekauft und muss ich schauen. Ab und zu fahre ich hin und gucke Zerwurf oder Reberschlieder. So, aber nicht in Schweden gucke ich nicht so viel, aber ich gucke mir Frauenhandball.
Warum? Warum lieber Frauen?
Als ja,
nein, wegen deiner Mädels? Oder?
Ja, aber das gehört auch. Ich trainiere auch die Mannschaft in Kungälv und dann habe ich eine, wenn ich bei der Post gearbeitet habe, habe ich eine Frau angestellt, wie auch bei Kungälv spielt. Die beste Freundin von Veronika spielt in Kungälv und dann so, oder früher in Heide und so, das wird mehr so, dass ach, ich bleibe in der Halle oder wir fahren dahin und schauen ein bisschen so.
Jetzt wollten wir dich eigentlich in deiner Rolle als Experte mit reinnehmen in eine neue Aktion, die es in der Handball-Bundesliga gibt, denn pünktlich zum Saisonstart gibt es das offizielle Tippspiel der HBL. Da könnt ihr alle Spiele der Daikin HBL und der zweiten HBL tippen und euch am Ende der Saison dann über tolle Preise freuen. Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes, aber jetzt hast du am Anfang ja schon gesagt, so viel kriegst du gar nicht mehr mit von der Handball-Bundesliga.
Nee, nicht so richtig so viel. Aber
würdest du trotzdem mit mir tippen, wer Meister wird in der nächsten Saison?
Also ich schätze, dass Magdeburg schwer wird zu schlagen. Mm. Die haben die gleiche Mannschaft, mehr oder weniger.
Verletzungssorgen
ja, aber nach Olympia? Aber Daniel Pettersson kann man noch spielen. Mm. Ich schätze nicht, dass es so schlimm mit ihm war. Mm. So. Aber ja, okay. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die viele Spiele bei der Olympia hatten und wann ist der Saft raus, schaffen wir das oder nicht und dann kommt ein WM auch da zwischendurch mit, auch wo die alle spielen. So, Magdeburg sage ich und dann glaube ich, THW kann herausholen mit Wolf jetzt im Tor.
Okay. Würdest du noch darauf tippen, wer den besten Torschützen stellt? Welche Mannschaft? Aus welcher Mannschaft der beste Werfer kommt? Hast du da eine Idee?
So wie ich Gitzel die letzte Zeit gesehen hatte. Also,
nicht zu stoppen, oder?
Nein, das ist, wird schwer, glaube ich. Okay, ich schieße keine 7 Meter, aber das ist doch eine wichtige Sache, wenn man... So, aber nein, der steht, glaube ich, ganz hoch in Kurs.
Dann bleiben wir vielleicht kurz bei den beiden Mannschaften, die du gerade gesagt hast, und gucken auf den ersten Spieltag. Da gibt es nämlich den THW Kiel, die treten auswärts an bei den Rhein-Neckar-Löwen am Donnerstag, am 5.9. Wer gewinnt da, die Heimmannschaft oder die Gastmannschaft?
Nein, muss ich THW sein. Auch wenn ich glaube, Löwen ist ein bisschen besser diese Saison als letzte Saison.
Und dann hatten wir Matthias Gitzel ja noch mit den Füchsen Berlin. In Eisenach am Samstag, den 7.9. Feuriges Duell auf jeden Fall gegen den ehemaligen Berliner Keeper Silvio Heinevetter, der jetzt in Eisenach spielt.
Nein, das ist kein Thema, das ist Berlin.
Auswärtssieg für Berlin.
Ja.
Okay, also Auswärtssieg Kiel und Auswärtssieg Berlin, das tippt Magnus Wieslander für den ersten Spieltag. Und wie gesagt, wenn ihr mittippen wollt, dann schaut einfach mal rein in die Shownotes. Da gibt es den Link zum neuen Tippspiel der Daikin Handball-Bundesliga. Wir machen eine kurze Pause nochmal und gehen dann rein in unsere allerletzte Rubrik Hand aufs Herz, die 7 schnellen Fragen. Das dann gleich. So, wir sind zurück bei Hand aufs Herz, die erste Folge der neuen Saison. Max Wieslander, der Jahrhunderthandballer, ist bei uns und wir starten rein in die erste Frage. Was hat sich im Handball am meisten verändert im Gegensatz zu früher, zu deiner Zeit?
Ja, alles eigentlich. Das geht viel, viel schneller und man läuft viel mehr. Und die Kreisläufe, muss ich sagen, wie man die anspielt, diese körperliche schwer, wie körperlich schwer die alle Kreisläufe sind momentan.
Wie guckst du da aus deiner Sicht drauf? Ich meine, wir haben vorhin über deine Statur und deinen Spitznamen gesprochen, das ist ja schon ein krasser Gegenentwurf.
Ja, und Der Unterschied ist wohl, ich finde das nicht immer so schön, den Handball heutige Tage. Ne? Mhm. Wenn man die Spanier zum Beispiel anguckt, das ist kein schönes Spiel, was die liefern. Mhm. Immer mit Kraft und vielleicht auch immer wieder den Ball weiter zu spielen, dass die den Ball weiter spielen können eigentlich mit den Mann-Mann-Duellen und alles, was die festsitzt, aber trotzdem kommt der Ball weiter und vielleicht auf der vierte, fünfte, sechste Schritt leider.
Gibt es irgendeine Mannschaft auf der Welt, egal ob jetzt Nationalmannschaft oder Vereinsmannschaft, wo du sagst, die spielen für dein Verständnis schönen Handball?
Ja, das muss ich wohl sagen. Ich finde Barcelona, wenn die den Ball liefern lässt, ist richtig schön zu sehen. Die dänische Nationalmannschaft spielt auch einen super Handball, finde ich. Also.
Sprechen wir über deine aktuelle sportliche Leidenschaft oder eine deiner aktuellen sportlichen Leidenschaft. Welches Handicap hast du?
Oh, bin nur schlechter und schlechter. Ich glaube, was habe ich jetzt? 17 oder so. Aber habe doch keine Zeit, Golf zu spielen. Und das Wetter ist immer schlecht.
Ich wollte gerade sagen, Zeit hast du schon, aber die Sonne scheint nicht. Wer ist der beste Spielmacher, den Deutschland jemals hatte?
Oh, schwer. Jetzt vergiss ich bestimmt
irgendjemand. Ja, solche Fragen sind immer fies, wenn man sich nicht darauf vorbereiten kann.
Das ist schwer. Ich fand eigentlich Daniel Stephan, aber er ist doch auch nicht immer nur Spielmacher. So, aber für mich war Daniel sehr gut und der zusammen mit Juri Knoll.
Wow. Das wird ihn, glaube ich, sehr freuen, das aus deinem Mund zu hören. Was macht Juri für dich besonders?
Aber er hat einen Mut, der hat auch nicht diese Körper vielleicht, der ist schnell, aber der kommt auch Pässe ab und so, wie man nicht mitgerechnet hat und auch selbst torgefährlich. Nein, ich finde ihn, er spielt ziemlich schöne Handball.
Absolut. Wenn du die Wahl hättest, Spieler, Trainer oder Experte, welche der drei Rollen hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Spieler.
Ja, das ist relativ eindeutig aus diesem Gespräch hervorgegangen. auch das haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Wo hast du lieber gespielt? Am Kreis oder als Spielmacher?
Ja, als Spielmacher.
Genau. Und wenn am Kreis, dann nur mit den richtigen Leuten auf Hintenmitte.
Ja, genau. Aber das ist auch... Wenn man eine Mannschaft trainiert oder man kommt als Gasttrainer oder so, ja, du kannst uns Kreisläufe trainieren, kannst du ein paar Tipps geben. So. Ja, aber ich kann tausend Sachen sagen. Aber
ihr habt die falschen Spieler.
Ja, aber wenn die Rückraumspieler nicht dabei sind, wenn wir trainieren, dann ist das egal, weil du musst den Pass richtig spielen oder für deinen Kreislauf. Und ich kann hier stehen und die trainieren, aber das wird nie so gut, wenn du mit deinen eigenen Spielern trainierst. Mhm. Die müssen immer dabei sein. So denke ich mindestens.
Ja, sehe ich absolut genauso. Diese Achse ist ja nicht umsonst extrem wichtig. Mit der neuen Saison geht natürlich auch das offizielle Handball-Fantasy-Manager-Spiel der HBL in die neue Saison, Start 7. Deswegen würde uns abschließend deine Startaufstellung interessieren, wenn du deine Start 7 aus allen Bundesligisten zusammenstellen könntest. Juri Knorr auf die Mitte, glaube ich, oder? Das können wir schon mal festhalten.
Ja, ist doch schwer, wenn aber man hat alle Ausländer. Aber das gibt es wohl eigentlich paar Plätze, wie ganz klar sind. Für mich ist das Gitzelhoff Albrecht und jetzt muss ich richtig überlegen. dann nehme ich Erik Johansson auf halb links.
Oh ja. Tolle Entwicklung gemacht.
Ja, richtig gut. Und leider konnte ich für Schweden nicht spielen jetzt bei der Olympia. Ja, was haben wir dann?
Wen setzt du auf die Mitte?
Ja, ich denke, was haben wir so auszusuchen? Die spielen auch alle die Guten in andere Länder.
Oh!
Nein, nicht so.
Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein.
Nee, aber ich mag doch Luke Steins. Ist richtig geil. Aber nee, ich nehme, glaube ich, Jürgen Knoll als Mittelmann. Kreisläufer, gibt es auch viele gute. Aber Golla hat doch eine super Meisterschaft jetzt gemacht.
Ja.
Finde ich, kann gut da spielen. Dann im Prinzip auf Außen kann man alle nehmen. Das ist egal, welche Außen man reinsetzt, die sind alle gut, finde ich. So.
Und im Tor?
Ein Tor, da, weil meine Lieblingstorhüter da sind Landin, Palik, ja. Nielsen gefällt mir auch in Barcelona. Palik in Paris.
Und in Deutschland?
Ja, in Deutschland. Ah, da, der Wolf muss da stehen.
Was glaubst du, ist das, wie groß ist die Erwartungshaltung an ihn jetzt nach der Rückkehr nach Kiel?
Richtig groß, glaube ich. Also, und weil er auch letzte Saison so aussah, dass man da vielleicht nicht richtig recht gefunden hast in dieser Position, so glaube ich, das ist sehr wichtig und dass der Druck auch richtig groß wird auf ihn.
Wird er dem standhalten?
Ja.
Glaube ich auch. Letzte Frage, Max. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir auf jeden Fall unbedingt mal in diesen Podcast einladen? Wer hat spannende Geschichten zu erzählen? Ist ein guter Typ? Von wem weiß man vielleicht auch noch nicht genug da draußen?
Ich habe keinen Haar. Nocker.
Oh ja. Oh, Nocker wäre spannend. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, da bräuchten wir 5 Stunden, um das alles mit ihm zu besprechen. Danke dir, Max, für deine Zeit.
Dafür nicht.
Ganz, ganz viel Spaß heute Abend auf der Platte. Wir werden das im Auge behalten.
Was ja, werden wir bestimmt haben.
Danke dir. Und zum Abschluss natürlich noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn am 31.08. fliegt der Ball endlich wieder. Wir starten traditionell mit dem Supercup in die neue Saison, aber zum ersten Mal in der Geschichte werden Männer und Frauen am selben Tag und am selben Ort den ersten Titel der Saison ausspielen. Der SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin und die HB Ludwigsburg gegen die TuS Metzingen. Seid live dabei in Düsseldorf. Zum Ticketshop geht's über den Link in der Bio. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen.